Ihr Lieben, ich möchte mit einer Frage starten, eine Frage an dich. Willst du mehr im Glauben wachsen? Willst du Gott noch mehr kennenlernen? Willst du mit Gott noch mehr dein Leben gestalten? Gott noch mehr in deine verschiedenen Lebensbereiche reinholen? Im Glauben wachsen? Hast du Hunger nach mehr? Wenn du sagst, bei einigen dieser Fragen ja bis ja oder sogar ja, hey, dann ist das richtig gut. Und wenn du zu denen gehörst, die auf diese Fragen mit ja antworten, ja, ich will im Glauben wachsen, ja, ich habe Hunger nach mehr, dann kann es sein, dass du zu den Menschen gehörst, die gerne Schwarzbrotpredigten haben. Schwarzbrotpredigten. Was ist damit gemeint? Das ist ein Begriff, der so mehr oder weniger aus der Bibel kommt und der meint Predigten für Leute, die nicht gerade Gott kennenlernen oder so die ersten Schritte im Glauben gehen, sondern die schon eine Weile dabei sind und die mehr wollen. Und dahinter steckt das Gegenüber von Milch und Schwarzbrot. Pass auf, ich habe es dabei. Milch und Schwarzbrot. Nur wenn ihr genau hinseht, merkt ihr, das ist ein Zwiebelbrot und kein Schwarzbrot, aber ihr versteht das Prinzip. Milch und Schwarzbrot predigten. Dahinter stehen folgende Bibelstellen. Ich lese euch eine vor von Petrus, eine von Paulus und eine vom Verfasser des Hebräerbriefes. Da wissen wir gar nicht, wer das war. Petrus, im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 2 bis 3, da geht es um Milch. Er sagt, verlangt jetzt wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie heranwachst zum Heil, falls ihr je geschmeckt habt, wie gütig der Herr ist. Also nochmal ein bisschen umformuliert, was sagt Petrus? Petrus sagt, hey, wenn du schon mal geschmeckt hast, wie gut Gott ist, wenn du irgendwas davon mitbekommen hast, dass Gott richtig gut ist, dann trink jetzt geistliche Muttermilch. Trink das, was dich rettet, das, was mit Jesus zu tun hat. Nimm das in dich auf. Trink Milch, das ist eine super Sache. Wenn du so diese ersten Schritte gehst, wenn du angefangen hast zu schmecken, wie gut der Herr ist, wie gut Gott ist. Das schreibt Petrus. Paulus greift dieses Bild auf und er spricht von Milch und von fester Speise. Das wird häufig dann mit Schwarzbrot irgendwie übertragen. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, die ersten beiden Verse. Und er macht das ziemlich vorwurfsvoll. Der schreibt an die Gemeinde in Korinth damals und der sagt denen, hey, ihr wollt immer noch Milch, aber eigentlich müsstet ihr doch soweit sein, feste Speise zu euch zu nehmen. Eigentlich müsste ich euch doch Schwarzbrot anbieten können, aber ihr wollt immer noch Milch. Er schreibt, doch ich, liebe Brüder und Schwestern, konnte nicht zu euch sprechen, wie zu Menschen, die aus dem Geist leben, sondern musste zu euch sprechen, wie zu solchen, die auf das Irdische beschränkt sind, mit in Christus noch unmündigen Kindern. Ihr seid noch wie unmündige Kinder. Nächster Vers. Milch gab ich euch zu trinken, nicht feste Speise, denn die konntet ihr noch nicht vertragen. Ja, ihr könnt es noch immer nicht. Schreibt Paulus ziemlich vorwurfsvoll. Und dann im Hebräerbrief haben wir auch dieses Gegenüber von Milch für den Anfang im Glauben und feste Speise für spätere Zeiten. Auch da ziemlich vorwurfsvoll. Hebräer 5, die Verse 12 bis 14. Obwohl ihr längst Lehrer sein müsstet, habt ihr wieder jemanden nötig, der euch die Anfangsgründe des Wortes Gottes buchstabieren lehrt. Und ihr seid wieder solche geworden, die Milch brauchen statt feste Nahrung. Denn jeder, der noch mit Milch ernährt wird, ist unerfahren in der Lehre von der Gerechtigkeit, weil er unmündig ist. Die feste Nahrung kommt Erwachsenen zu, denen also, die durch Übungen ihre Sinne geschärft haben zur Unterscheidung von Gut und Böse. Also drei Bibelstellen, die ein Prinzip aufmachen. Wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir Jesus kennenlernen, dann brauchen wir am Anfang Milch. Geistliche Nahrung, die auf uns zugeschnitten ist, so wie Muttermilch für Babys. Da ist alles drin, was sie brauchen. Babys müssen nicht irgendwie in den Stall gehen und eine Kuh melken und das dann pasteurisieren und homogenisieren und sowas. Die kriegen das frei Haus geliefert. Und zwar dann, wenn sie schreien. Und dann nach einigen Jahren sind Kinder so weit, dass sie feste Nahrung vertragen. Schwarzbrot. Und dass sie sogar sich so eine Stulle selbst schmieren können. Irgendwann jedenfalls. Milch und Schwarzbrot. Wenn du im Glauben wachsen willst, dann kommt irgendwann eine Zeit, da willst du nicht mehr das hören, was du seit Jahren immer wieder in deiner Gemeinde gehört hast. Nicht mehr die Milchpredigten. Du möchtest Schwarzbrot predigen. Du möchtest mehr. Du möchtest weiter wachsen. Und das ist richtig gut. Und ich bin auf eine Studie gestoßen worden. Der Matthias hat mir aus diesem Buch hier von Jörg Albrecht ein Kapitel gegeben, Die Wahrheit in Person. Und Jörg Albrecht, der ist Angestellter bei Willow Deutschland, ich meine frisch gewesen, aber das weiß ich nicht ganz genau. Und der hat, er schreibt da drin von einer Studie von der Willow Creek Gemeinde in den USA. Die Reveal-Studie. Diese Studie, die Reveal-Studie, wurde in den Jahren 2004 bis 2007 durchgeführt. Und die Willow-Gemeinde hat es zuerst mit sich selbst gemacht und mit 6 anderen Gemeinden in den USA. Dann in einem zweiten Durchlauf mit 30 Gemeinden in den USA und Kanada. In einem dritten Durchlauf mit 200 Gemeinden weltweit. Das war nachher 500, aber die Auswertung war über 200. Davon circa 50 aus Deutschland. Und die haben untersucht, wie Menschen im Glauben wachsen. Und haben Fragebögen entwickelt, das haben die nicht einfach als Gemeinde gemacht, sondern mit einem professionellen Institut zusammengearbeitet. Und die Ergebnisse von dieser weltweiten Studie waren so, dass bei all diesen Menschen, die sich selbst eingeschätzt haben, wie sie so im Glauben gewachsen sind und wachsen, wie es ihnen in ihrer Nachfolge mit Jesus gibt, dass es so etwas wie 4 Gruppen gab, 4 Muster. Das ist häufig so bei Studien, dass man so Typologien macht. Und das dürft ihr euch nicht zu eng vorstellen. Das ist alles ein bisschen fließend. Aber es gibt so 4 Cluster, 4 Typen, wo sich viele Menschen zuordnen können. Und die erste Personengruppe, die nannten sie die Sucher. Die Sucher, das sind Menschen, die sind noch geistlich auf der Suche. Die prüfen gerade für sich, hey, macht dieser christliche Glaube eigentlich Sinn? Hat das Hand und Fuß? Taugt das was? Taugt das mir? Passt das? Was hat das mit diesem Jesus eigentlich zu tun? Das sind die Sucher. Und dann gibt es Menschen, die haben anders als die Sucher irgendwann eine Glaubensentscheidung getroffen und gesagt, ja, das mit dem christlichen Glauben, das ergibt wirklich Sinn für mich und das mit Jesus. Und diese Entscheidung ist noch relativ frisch. Das sind die Starter. Die sind gerade dabei, nachdem sie diese Entscheidung getroffen haben und gesagt haben, ja, christlicher Glaube, das nehme ich für mich an. Die sind dabei, herauszufinden, und was heißt das jetzt praktisch für mich? Und wie kann ich denn so als Gläubiger oder als Gläubige, als Christ oder Christin, wie kann ich mein Leben leben? Und welche Rolle genau spielt Jesus in meinem Alltag? Das sind die Starter. Und dann gibt es viertens eine Personengruppe, die hat das alles erlebt und es ist schon eine Weile her. Und die haben, hat das Forschungsteam, was diese Studie ausgewertet hat, hat das bezeichnet mit Jesus leben. Das sind Menschen, die leben mit Jesus, für die ist christlicher Glaube ein ganz wesentlicher Teil in ihrem Leben. Und das auch schon seit Jahren. Die sind in Gemeinde verwurzelt. Und das ist ein ganz wichtiger Teil. Und dann gibt es aber noch eine vierte Gruppe, die sich von denen noch darin unterscheidet, dass Jesus irgendwie noch zentraler ist. Deswegen haben sie diese Personengruppe Christus-zentriert genannt. Also wo Jesus Christus im Zentrum steht. Diese Menschen sagen, Jesus ist für mich so wichtig, dass er wirklich in all meine Lebensbereiche hinein einen Unterschied macht. Mein ganzes Denken und mein ganzes Handeln und mein ganzes Leben, das ist von ihm geprägt oder will ich von ihm prägen lassen mit allen Erfolgen und zwischenzeitlichen Misserfolgen, die ich so habe. Christus-zentrierte. Also 4 Personengruppen und das Team, was diese Studie gemacht hat, hat festgestellt, okay, das kann man ja wie so eine Reise beschreiben. Habt ihr euch bestimmt auch schon gedacht. Ne? Von Suchenden zu Startenden, zu mit Jesus Lebenden, zu Christus-Zentrierten. Und jetzt ist das Interessante bei dieser Studie, also es gibt viel Interessantes, aber das für mich und meine Frage heute total Interessante ist, dass es Schlüssel gibt, ganz wichtige Faktoren für bestimmte Phasen. Und für diese ersten beiden Phasen, für Menschen, die Jesus suchen und Menschen, die mit Jesus gerade starten, so voll durchstarten, gibt es eine Sache, die enorm wichtig ist. Und dieser Schlüssel Das sind Gemeindeveranstaltungen. Das ist enorm wichtig. Das ist der Ort, wo sich diese Menschen mit dem christlichen Glauben vor allem auseinandersetzen. Wo sie Menschen kennenlernen, die teilweise seit Jahren mit Jesus unterwegs sind, im christlichen Glauben stehen, mit denen sie sich darüber austauschen können. Da sind der Schlüssel Gemeindeveranstaltungen. Und in diesem Kapitel von Jörg Albrecht, der darüber schreibt, ist jetzt der interessante Punkt, dass er sagt, in dieser Studie wird deutlich, dass es Menschen gibt, die auf ihrer Glaubensreise diese ersten zwei Stadien durchlaufen und dann irgendwie stagnieren, stehen bleiben. Und andererseits gibt es Menschen, die diese ersten zwei Stadien durchlaufen und dann geht es weiter in dieses dritte Stadium und in das vierte Stadium. Und die Frage ist jetzt ja, was ist der Unterschied? Und der Unterschied ist nicht, dass die, wo es weitergeht, dass die in besonders guten Gemeinden werden, mit besonders tollen Angeboten oder besonders große Gemeinden mit besonders vielen Angeboten. Es ist auch nicht so, dass die Angebote der Gemeinde zu denen besser passen. Das Ergebnis der Studie, die Deutung von den Daten, ist folgende. Für diese Phasen hier gibt es einen anderen wesentlichen Schlüssel. Nicht mehr die Gemeindeveranstaltung, sondern, jetzt müsst ihr euch einen Trommelwirbel vorstellen. Ja, danke, danke. Jetzt könnt ihr es euch vorstellen. Selbstverantwortung. Das Ergebnis der Studie ist, dass diejenigen, die hier weiter im Glauben wachsen, die weitergehen, dass die für ihr Glaubensleben Selbstverantwortung übernommen haben. Dass die gesagt haben, okay, wenn ich im Glauben weiter wachsen will, dann probiere ich jetzt das aus. Oder dann muss ich mich mit dem und dem füllen. Und wenn die Gemeinde mir das anbietet, super, dann gehe ich dahin. Und wenn meine Gemeinde mir das nicht anbietet, dann gucke ich, wo ich das sonst herbekomme. Selbstverantwortung ist der Schlüssel für weiteres Glaubenswachstum. Und Jörg Albrecht spricht von etwas, das nennt er den Schwarzbrot-Irrtum. Jetzt sind wir wieder bei Milch und Schwarzbrot. Ne? Milch, das ist das, was wir in Gemeindeveranstaltungen hier anbieten. Nicht alle Gemeindeveranstaltungen sind Milchveranstaltungen. Ja? Wir sind nicht nur Milchmädchen. Aber das ist ganz, ganz viel, was Gemeinde anbietet, ist gut, um Jesus kennenzulernen, um Gott kennenzulernen, um Glauben kennenzulernen, um Glauben die ersten Schritte zu nehmen und zu wachsen. Der Schwarzbrot-Irrtum, der kommt, sagt Jörg Albrecht, wenn Menschen an dieser Stelle hier sind, in der Mitte dieser Reise, wenn ihr so wollt, wenn sie nicht mehr Starter sind und es um diese Fragen geht, wie kann ich mit Jesus leben, wie kann mein ganzes Leben immer Christuszentrierter werden. Und Jörg Albrecht sagt, Menschen an diesem Punkt merken häufig, dass sie aufgehört haben, im Glauben zu wachsen. Und es ist gut, wenn du feststellst, hey, irgendwie habe ich aufgehört, im Glauben zu wachsen. Und diese Menschen haben einen Hunger nach mehr und wollen weiter wachsen. Und es ist super, wenn du einen Hunger nach mehr hast und weiter wachsen willst. Und jetzt sagt Jörg Albrecht, dass der Schwarzbrot-Irrtum ist, wenn diese Menschen, die feststellen, ich wachse nicht mehr und ich will wachsen, dann sagen, liebe Gemeinde, du musst mir jetzt das geben, was ich zum Wachsen brauche. Ich brauche jetzt Schwarzbrotpredigten. Lieber Pastor, gib mir Schwarzbrotpredigten. Und Jörg Albrecht erzählt, wie er als junger Pastor in der Gemeinde das ganz häufig gehört hat und dann sein Bestes gegeben hat, Gemeindeabende zu machen, wo es ganz tief wurde, ganz viel Theologie. Das ist das Beste, was er drauf hatte, hat er denen gegeben. Aber irgendwie der Wunsch nach mehr Schwarzbrot nicht aufgehört hat. Und irgendwie das Angebot, was er geben konnte, wo er sein Bestes geliefert hat, irgendwie nicht zu dem Ergebnis führte. Und seine Deutung von dieser Studie und seiner Erfahrung ist, an dieser Stelle hier ist die Lösung nicht neue Gemeindeveranstaltungen, die man dann halt irgendwie Schwarzbrot nennt, sondern an dieser Stelle ist die Lösung, in Selbstverantwortung zu gehen. Aus einer stärker konsumierenden Rolle in eine stärker gestaltende Rolle. Aus einer Rolle, wo andere für dich und dein Glaubensleben Verantwortung übernehmen, in eine Rolle, wo du selbst für dich Verantwortung übernimmst. Selbstverantwortung. Und das heißt nicht, dass deine Gemeinde nicht Schwarzbrotsachen anbietet. Das heißt nur, dass sie nicht dafür verantwortlich ist, dass du weiter im Glauben wächst. Ich habe das gelesen und habe gedacht, ich glaube, das hat uns als Gemeinde viel zu sagen. Du hast bestimmt schon längst überlegt, wo du dich hier einordnen würdest. Und wenn du dich nicht ganz klar verorten kannst, super, so ist das immer bei so Typologien. Man ist immer in gewisser Hinsicht da, in anderer Hinsicht schon da oder noch hier und so. Total in Ordnung. Wenn du dich hier vorne einordnest, dann würde ich sagen, es ist unser Job als Gemeinde, dass du hier Jesus kennenlernen und mehr kennenlernen kannst. Und wenn du dich irgendwo hier verortest, dann ist das heute die Einladung, falls du es nicht ohnehin schon tust, zu sagen, ich übernehme Verantwortung für mein geistliches Wachstum. Und wenn Greifbar da was hat, was mir hilft, wunderbar, das nehme ich mit. Und wenn Greifbar zu wenig für mich hat, hey, wunderbar, dann hole ich es mir woanders. Ich erlebe das immer wieder in Gesprächen mit Einzelnen, dass dieser Wunsch nach Schwarzbrotpredigten oder Schwarzbrotveranstaltungen da ist. Und ich höre dann manchmal in diesen Gesprächen irgendwie den Wunsch, dass Greifbar etwas anbietet. Und um ganz ehrlich zu sein, ich gebe mir super viel Mühe. Ich gebe mir wirklich viel Mühe, Schwarzbrot-Sachen auch zu machen. Also wenn ich überlege, was ich die letzten 2 Jahre mit meiner Arbeitszeit gemacht habe, das ist wirklich viel Schwarzbrot. Aber ich habe das Gefühl, wie Jörg Albrecht aus seiner Erfahrung erzählt, das kommt manchmal gar nicht an. Weil wahrscheinlich das Schwarzbrot, was ich anbiete, gar nicht zu dem passt, was du gerade suchst. Was dir als Typ fehlt. Und in diesen Gesprächen, wenn dann der Wunsch da ist, dass Greifbar etwas anbietet, ich frage mich manchmal heimlich und jetzt mal öffentlich, wer ist dieser oder diese Greifbar? Also wer ist Greifbar bei dem Wunsch, dass Greifbar etwas anbieten sollte? Bin ich das als Hauptamtlicher? Sind wir 4 im Leitungsteam das, die wir gerade gewählt sind? Sind es wir alle? Oder ein bisschen böse, sind das alle außer du? Wer ist Greifbar? Und ich möchte heute ganz doll einladen, wenn du irgendwo hier bist und wenn du merkst, ja, ich brauche Schwarzbrot, come on, sehr gut. Ich möchte dich einladen, in Selbstverantwortung zu gehen. Und das als Teil von Greifbar. Ich will ein paar Beispiele machen. Nehmen wir an, du wünschst dir Predigten, die tiefer gehen als die, die du hier von mir und anderen kriegst. Die intellektueller sind, die komplizierter sind oder sowas. Wenn das so ist, habe ich als Prediger gerade kurz das Bedürfnis, dir zu sagen, nur weil ich versuche, Dinge allgemein verständlich zu sagen, heißt das nicht, dass sie nicht tief sind und komplex sind. Ich versuche nur, Komplexes einfach zu erklären. Aber vielleicht ist trotzdem für dich nicht das Richtige okay. Das war mein Rechtfertigungsbedürfnis. So, jetzt zu Ende. Wenn du merkst, du brauchst tiefere Predigten, dann lade ich dich ein, such sie dir. Es gibt so viele Predigt-Podcasts und so viele auch andere Podcasts. Such sie dir. Sprich mit Leuten. Hey, folgst du irgendwelchen Predigt-Podcasts außerhalb von Greifbar? Oder irgendwelchen Predigern? Oder gibt es irgendwelche Bücher, die du mir empfehlen kannst? Sprecht miteinander. Vielleicht sind es wirklich Bücher und du denkst, hey, ich will einfach tief gehen in ein Thema und ich lese ein Buch. Hey, und vielleicht kannst du damit wirklich anfangen und kannst Leute einladen, das mitzumachen. Und du gründest einen Buchclub. Wahrscheinlich wirst du es anders nennen, weil Buchclub klingt irgendwie ziemlich 90er. Aber die Idee ist top aktuell. Also, wenn du merkst, du brauchst da mehr, go for it. Such es dir und du kannst Leute fragen, kannst auch mich fragen, ob ich Empfehlungen habe. Aber ich bin mir relativ sicher, dass weder ich, noch wir als Leitungsteam, noch wir als ganze Gemeinde die Lösung sind für dieses Bedürfnis. Nicht die ganze Lösung, hoffentlich ein Teil. Anderes Beispiel, Lobpreis. Es geht um Lobpreis. Du liebst es, Gott anzubeten. Und das bisschen Lobpreis im Gottesdienst, das ist dir viel zu wenig und keine Ahnung, vielleicht musikalisch nicht gut genug oder der falsche Stil oder was auch immer. Und auch Donnerstagabends, wenn immer Lobpreis ist, da kannst du nicht oder das ist auch noch nicht das Richtige. Hey, dann such's dir. Du musst ja nicht gleich ein Instrument lernen. Wenn du ein Instrument lernst, wir brauchen ständig Musiker, also voll gerne. Aber wenn du kein Instrument lernst oder es nicht so schnell geht, wie du es gerne hättest, dann guck, wo gibt's Lobpreisabende. Hey, wann ist der nächste Praise Again in Rostock, dieser riesen Lobpreisabend? Und dann fährst du dahin. Und dann schreibst du vielleicht vorher, hey, wer will mitkommen? Und du machst 1 bis 7 Autos voll und dann fahrt ihr dahin und preist Gott da. Oder wenn du merkst, dein Zugang ist schon Musik, aber nicht diese Musikrichtung, was wir so Praise and Worship nennen, ja, dann guck, wo du das herbekommst. Und vielleicht findest du welche, die denselben Musikgeschmack haben und ihr könnt in diesem Musikgenre gemeinsam Gott näher kommen, Jesus mehr kennenlernen, euch darüber austauschen. Vielleicht gründet ihr eine Kleingruppe. Neues Beispiel, Abendmahl. Du liebst es, Abendmahl zu feiern. Und in diesem Geheimnis des Glaubens, was das Abendmahl ist, da merkst du diese Verbundenheit mit Jesus wie sonst nirgends. Und du leidest darunter, dass wir so selten Abendmahl feiern. Wenn das der Fall ist, erste gute Nachricht, wir werden in den nächsten Monaten häufiger Abendmahl feiern als in den letzten Jahren. Wir haben jetzt gerade im Sommer eine Form getestet, das werden wir häufiger machen. Aber wenn du ein richtiger Fan vom Abendmahl bist, werden wir wahrscheinlich immer noch viel zu wenig Abendmahl feiern für dich. Wenn das so ist, hey, es ist voll okay, wenn du in andere Gottesdienste gehst, wo Abendmahl gefeiert wird. Es ist auch total okay und auch voll erlaubt im Rahmen unserer Nordkirchenrechte, die wir haben, dass du bei dir zu Hause mit deiner Familie, mit deiner WG, in einer Kleingruppe gemeinsam ein Agapemahl feierst. Wir haben da eine Handreichung für. Falls du die nicht hast, möchtest, melde dich, du kriegst die von uns. Das sind alles Beispiele, um in Selbstverantwortung zu kommen. Und damit möchte ich nicht irgendeine Verantwortung irgendwie von mir wegwälzen oder von uns als Leitungsteam wegwälzen. Uns beschäftigen diese Themen. Und nochmal, mich beschäftigt das auch ganz viel in meiner Arbeitszeit. Aber die Erkenntnis von dieser Studie ist, die Lösung für dein weiteres geistliches Wachstum, das Sattwerden für deinen Hunger nach mehr, liegt höchstwahrscheinlich zu weiten, weiten Teilen nicht in unseren Gemeindeangeboten, sondern in dir, der du sagst, okay, ich bin verantwortlich für mein geistliches Wachstum und wenn ich dabei Hilfe brauche, frage ich nach Hilfe. Und das, wie bei allem, was wir anpacken, mit einer Fehlerfreundlichkeit, mit einer Neugier, Dinge auszuprobieren und zu merken, okay, das ist es vielleicht nicht gewesen. Aber das, diese Haltung, das ist der Unterschied bei der Reveal-Studie zwischen denen, die hier stagnieren und denen, die weiter wachsen. Also wir brauchen, wo ist es jetzt hier drüben? Wir brauchen Milch und wir brauchen auch Schwarzbrot. Aber um ein letztes Mal in diesem Bild zu sprechen, die kleinen Kinder in unserer Gemeinde, die Milch bekommen, die kriegen alles zubereitet für sich. Aber wenn du zu mir nach Hause kommst oder wenn du eins meiner Kinder bist, ab einem gewissen Alter und du hast Hunger, dann schmierst du dir die Stulle selbst. Wir haben im Reich Gottes, haben wir Kühlschrankrecht. Du darfst in die Küche gehen und dir eine Stulle schmieren. Du musst nicht darauf warten, dass jemand in die Küche für dich geht, eine Scheibe Brot abschneidet, sie belegt und noch ein kleines Häppchen schneidet. Du darfst selbst. Du hast Kühlschrankrecht. Kennt ihr Kühlschrankrecht? Wenn du zu mir nach Hause kommst, die meisten von euch haben kein Kühlschrankrecht. Da würde ich komisch gucken, wenn ihr einfach an den Kühlschrank geht. Einige wenige von euch haben Kühlschrankrecht. Im Reich Gottes hast du Kühlschrankrecht. Du darfst an den Kühlschrank gehen und du darfst dir nehmen. Und auch das möchte ich am Schluss mit drei Bibelstellen untermalen. Und zwar von genau den dreien, die wir am Anfang hatten. Von Petrus, von Paulus und vom Verfasser des Hebräerbriefes. Und das, was ich euch jetzt zeige, das ist eine ganz tiefe evangelische Grunderkenntnis. Also in der evangelischen Kirche, im Protestantismus, sicherlich in der Bibel, aber das ist ganz wesentlich für die protestantische Theologie. Wir nennen das allgemeines Priestertum. Vielleicht hast du es noch nie gehört, aber du lebst es. Allgemeines Priestertum heißt, dass wir alle, die wir zu Jesus gehören, dass wir alle Priester sind. Wir brauchen keinen Priester, der zwischen uns und Gott vermittelt. Wir brauchen keinen weiteren Vermittler. Weil wir getauft sind, weil wir an Jesus glauben, haben wir selbst Zugang zu Gott. Der Weg ist frei. Alles, was diesen Weg versperrt hat, all das hat Jesus aus dem Weg geräumt. Dieser Gedanke, den nennen wir allgemeines Priestertum. Und das hier sind drei Bibelstellen, die das deutlich machen. Als erstes. 1. Petrus 2, Vers 9, kurz nach der Stelle, die ich eben vorgelesen hatte. Petrus schreibt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk. Das Volk, das er sich zu eigen machte, damit ihr verkündet die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Jesus hat uns aus der Finsternis ins Licht gerufen, das sollen wir verkünden. Wir sind auserwähltes Volk Gottes. Wir gehören ihm. Er hat uns zu seinem Eigentum gemacht. Er hat uns zu Priestern, zu königlichen Priestern gemacht. Du brauchst keinen Priester zwischen dir und Gott. Du bist zu einem Priester gemacht, der direkt Zugang zum Allerheiligsten hat. Und dann Paulus in Epheser 2, die Verse 18 bis 19. Er schreibt dort über das jüdische Volk und über die heidnischen Völker, aus denen auch höchstwahrscheinlich alle von uns kommen. Und er sagt, ihr aber seid ein, das war eben Petrus, Paulus sagt, denn durch ihn, durch Jesus, haben wir beide, das jüdische Volk und wir, haben wir beide in einem Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Wir sind keine Fremden für Gott. Wir dürfen in Gottes Haus wohnen, nicht als geduldete Gäste, sondern als Hausgenossen, als Teil der Familie. Wir haben Kühlschrankrecht, schreibt Paulus zwischen den Zeilen. Und dann schließlich der Verfasser des Hebräerbriefes, Hebräer 10, 19 bis 22. So haben wir nun, liebe Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu die Freiheit, ins Heiligtum einzutreten. Wieder dasselbe Bild. Der Weg ist frei. Der Weg ins Heiligtum Gottes, in sein Haus ist frei. Diesen Zutritt hat er, Jesus, uns verschafft, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch. Das heißt, durch sein Fleisch. Das erkläre ich jetzt nicht, aber Jesus hat den Weg frei gemacht. Steckt viel alt- und neutestamentliche Theologie in dem Bild. Vers 21. Auch haben wir nun einen großen Priester über das Haus Gottes. Einen großen Priester. Wer ist es? Es ist Jesus. Jesus ist der einzige Priester, der zwischen uns und Gott vermittelt. Einen großen Priester. Lasst uns also hinzutreten, schreibt der Autor des Hebräerbriefs, mit aufrichtigem Herzen in der Fülle des Glaubens, das Herz gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also als Getaufte, als Reingewaschene haben wir freien Zugang durch Jesus. Der Weg ist frei. Du brauchst niemand, der zwischen dir und der Küche Kellner spielt. Wenn du ganz am Anfang bist, hey, dann wollen wir dir genau dabei helfen, das alles rauszufinden und kennenzulernen und zu gucken, ob Jesus für dich auch dieser Weg zum Vater ist und so. Ja, dann wollen wir die beste Milch bei der Welt sein. Aber wenn du hier bist, dann die Küche steht dir auf. Die Tür ist offen. Und dann gilt, du hast Hunger? Hey, das ist gut. Das ist ziemlich gesund, Hunger zu haben. Es ist ziemlich gesund, geistlichen Hunger zu haben. Hey, dann bitte geh in die Küche und schmier dir eine Stulle. Und vielleicht verabredest du dich mit anderen in der Küche, um gemeinsam zu essen. Denn gemeinsam essen macht viel, viel mehr Freude als alleine. Und gemeinsam Jesu nachfolgen ist viel, viel leichter und viel, viel schöner als alleine. Amen.